Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Seid willkommen zum ersten Gottesdienst im neuen Jahr 2021. Wir feiern diesen Gottesdienst unter dem Motto: Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist ein Text aus dem Johannesevangelium, gleich am Anfang im ersten Kapitel. Johannes schrieb das im Rückblick auf die Zeit, als Jesus mitten unter ihnen war. Er schreibt das auch in seinem Brief, im ersten Johannesbrief. Wir haben es gesehen, gehört, wir haben angefasst vom Wort des Lebens. Aber das war für Johannes keine vergangene Angelegenheit, sondern es war eine ständige Realität für ihn. Denn Jesus hatte den Heiligen Geist verheißen und gesagt: Ich werde zu euch kommen, ich werde den Geist senden. Die Herrlichkeit des Vaters war ihnen in Jesus erschienen und davon legte Johannes Zeugnis ab und betonte: Das, was wir erzählen, das ist historische Realität. Es ist genauso geschehen. Wir haben es gesehen, gehört. Wir haben uns nichts ausgedacht. Wir haben nicht eine religiöse Lehrerzählung erfunden. Unser Zeugnis ist wahr. Unsere Berichte vom Leben Jesu, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung sind Realität und keine Legenden. Aber es ist eben nicht nur Erinnerung, sondern diese Herrlichkeit, die sie gesehen hatten in Jesus, die erfüllte sie weiterhin, sie erfüllte ihre Herzen. Und deswegen haben Christen immer zwei Pfeiler, auf denen ihr Glaube fest besteht. Das ist das Zeugnis der Schrift, der historischen Tatsachen, die von den Augenzeugen berichtet sind, und es ist das innere Zeugnis des Heiligen Geistes. Wenn er in uns lebt, dann wird er auch dieses Zeugnis des Wortes lebendig machen und uns ein eigenes Erleben schenken. Und dazu segne Gott auch diesen Gottesdienst. Darum aus dem Lied 550, Licht, das in die Welt gekommen, die erste Strophe. Später kommt dann die zweite und noch später die dritte. Wir müssen bekennen, dass wir nicht immer von deinem Wunderschein in den Bann gezogen werden, sondern auch von vielen Lichtern unserer Welt, die eigentlich Irrlichter sind. Wir sind immer wieder töricht genug, dein heilsames Wort hinten anzustellen, hinter klugen, aber nutzlosen Worten unserer Welt. Wir suchen Trost bei anderen Quellen, richten uns mit eigener Kraft an den Krücken auf, die wir uns selber suchen. Wir geben uns immer wieder vergänglichen und oberflächlichen Freuden hin, anstatt die Freude deines Geistes zu suchen und beständig darin zu leben. Im Namen Jesu bitten wir: Vergib uns und richte uns auch heute und in der kommenden Woche wieder auf deine Verheißung aus. Öffne unsere Herzen für dein Wort und gib uns eine offene Tür, es auch anderen zu verkündigen. Darum rufen wir zu dir.
Kyrie eleison. Thank you.
Deine Herrlichkeit mag noch eine kleine Zeit verborgen sein, aber sie wird offenbar werden vor den Augen aller Menschen. Danke, dass du uns durch Jesus Christus und um seinetwillen würdig erachtest, daran teilzuhaben. Danke für diesen Gottesdienst und alle Gottesdienste, die heute in aller Welt gefeiert werden. Danke für unsere Gemeinschaft am Evangelium mit allen unseren Geschwistern, mit denen, die uns nahe sind und denen in fernen Ländern. Danke für deine Verheißung, die bis an die Enden der Erde und an das Ende der Zeit reicht. Mit den himmlischen Heerscharen und mit der ganzen weltweiten Christenheit singen wir dein Lob.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden
Ich habe für die Predigt an diesem Tag einen einzigen Vers aus dem Lukas-Evangelium ausgewählt, und das ist eigentlich ein Text, der zum Neujahrstag passen würde. Und das hat einen sehr tiefen Sinn, dass zum Neujahrstag dieser Vers dran ist. Er schließt nämlich den Bericht von der Geburt Jesu ab in Lukas 2. Da wird ja erzählt, wie die Hirten dann weggehen von der Krippe und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Und dann wird erzählt vom Besuch der heiligen Familie im Tempel in Jerusalem, wo Jesus dargestellt wird und das Opfer dargebracht wird. Und es kommt zu dieser Begegnung mit Simeon und Hanna. Und dazwischen ist dieser kleine Satz, den man sehr leicht übersehen kann. Darin geht es um die Beschneidung und Namensgebung Jesu. Lukas 2, 21. Als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleibe empfangen war. Ja, diese kleine Notiz im Lukas-Evangelium 2, Vers 21 ist eigentlich kaum der Rede wert, aber die Kirche hat mit ganz großer Weisheit die Feste so geordnet, wie sie geordnet sind. Denn am 24., in der Nacht vom 24. zum 25. feiern wir die Geburt Jesu. Dann geht am 31.12. das Jahr zu Ende und am 1. Januar, das ist dann der 8. Tag nach der Geburt Jesu, da wird seiner Beschneidung und Namensgebung gedacht. Und das alles trifft sich sehr gut. Denn was könnte besser geeignet sein für den ersten Tag eines neuen Jahres als gerade das Thema? Ich meine, dass das Gedenken an die Namensgebung Jesu wirklich das beste Motto ist, was man sich für den Beginn eines neuen Jahres denken kann, wenn man nämlich überlegt, was dieser Name bedeutet. Der Engel hatte das dem Josef im Traum angekündigt, er hatte es auch Maria gesagt, das Kind soll Jesus heißen, aber bei Matthäus, da sagt er, ist Josef und nennt dann auch den Grund für diese Namensgebung, denn Gott ist Rettung. Das bedeutet der Name Jesus, Jeshua im Hebräischen. Gott ist Rettung. Und was könnte es als eine bessere Losung über einem Jahr geben, als eben diesen Satz, Gott ist Rettung. Das steht nun über allem, was begonnen wird, sei es von uns selbst oder von anderen Menschen, von den Regierenden, oder was in den Wissenschaften angefangen wird, oder was die Banken sich überlegen. Es gibt gute Absichten, es gibt vielleicht auch böse, und über all dem ist ausgesagt, Gott ist Rettung. Und das gilt immer und überall für jeden, der die Botschaft des Engels glaubt, der nämlich zu Josef sagte, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und diesen Namen gab man eben dem Kind am 8. Tag, als er beschnitten wurde. Und dieser Name ist dann fortan Programm für Jesus, denn er rettete, wohin er kam, alle möglichen Leute aus allen möglichen Lebenslagen. Und deswegen, es wird im kommenden Jahr Tage geben, an denen du niedergeschlagen bist und dich nicht so richtig leiden kannst. Tage, an denen du dich selbst nicht verstehst. Tage, an denen du dich vielleicht nicht aufraffen kannst, zu tun, was getan werden muss. Und darüber steht, Gott ist Rettung. Und es wird Tage geben, an denen du dich aufregst um all das um dich herum und wo du alle auf den Mond schießen könntest. Gott ist Rettung. Es wird vielleicht auch Tage geben, an denen du deine Gotteskindschaft in Frage stellst, weil dein geistliches Leben und deine Glaubenskraft ganz schön lausig dir vorkommen. Gott ist Rettung. Es wird Tage geben, an denen du traurig bist, dich ängstigst, dich ärgerst, dich grämst, dich nicht leiden kannst. Gott ist Rettung. Für viele Menschen wird es den Tag geben im kommenden Jahr, an dem sie sterben müssen. Gott ist Rettung. Und für andere wird es der Tag sein, an dem sie das Licht der Welt erblicken. Und von Anfang an steht auch über ihrem Leben, dass sie einen Retter brauchen in dieser dem Tod verfallenen Welt. Und diese Botschaft gilt auch ihnen: Gott ist Rettung. Und wir müssen diesen Satz wirklich 365 Tage im Jahr buchstabieren lernen, dass unser Herr Jesus Christus diesen Namen trägt und nicht wir selbst. Es ist nicht unsere Frömmigkeit, die uns rettet. Es ist nicht unser Gebetsleben. Es sind nicht unsere Werke. Es ist nicht unsere christliche Gemeinschaft, die wir miteinander pflegen. Gott ist Rettung. Und darum sollen wir auch alleine bei ihm Hilfe suchen und nicht bei Menschen, weder bei anderen Menschen, seien sie noch so gut, noch bei uns selbst. Gott will die Welt durch Jesus retten, und zwar von der eigentlichen tiefsten und ursächlichsten Katastrophe, aus der alle anderen kleinen Katastrophen erst erwachsen. Der Engel hatte es Josef gesagt, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Am Neujahrstag vor genau 490 Jahren hat Martin Luther Folgendes in der Kirche zu Wittenberg gepredigt, am Nachmittagsgottesdienst. Ich lese einen Auszug aus dieser Predigt. Er sagt kurz den Zusammenhang, er stellt deutlich klar, dass in dieser Welt wir ja viele Lebensbereiche haben, in denen wir Hilfe bekommen von anderen Menschen, und das hat Gott so geordnet. Menschliche Weisheit kriegt auch vieles zustande. Und dann nennt er all die Personen, durch die uns Hilfe zuteil wird, die Obrigkeiten, Vater und Mutter, vielleicht Lehrer, Ausbilder, Ärzte. Und dann schreibt er Folgendes: Wenn Kaiser, Vater und Mutter, der Arzt und andere Menschen in leiblicher Not nicht helfen können, so will der Herr Jesus auch da sein und den Seinen beistehen. Aber sein hauptsächliches Amt ist das nicht. Darum weisen wir Prediger die Menschen auch nicht zuerst auf solche Themen. Wir stehen in der Erfahrung, dass Gott sich nicht vornehmlich dieses irdischen Lebens annimmt. Sonst würde er die bösen Buben nicht so lange gewähren lassen, ihren Mutwillen zu treiben. Seine Hilfe soll eine ewige Hilfe sein, und daran wollen wir uns genügen lassen. Es gehe mit dem Zeitlichen, wie es wolle. Wir sollen lernen und glauben, dass wir an Jesus einen solchen Heiland haben, der zu der Zeit und Stunde helfen will, wo sonst niemand helfen kann, nämlich wenn die Sünde uns verklagt und uns dem eigenen Tod übergeben will. Wenn es mit diesem zeitlichen Leben aus sein wird und das Gewissen seine Sünden nicht mehr vor Gottes Gericht leugnen kann, dann ist die rechte Zeit, dass dieser Heiland herkomme. Denn da kann weder Kaiser, Vater oder Mutter, Arzt oder Jurist, nicht einmal ein Engel oder irgendeine andere Kreatur uns helfen. Wo willst du dann Hilfe und Rat suchen? Also, es ist ganz wichtig, dass wir Gott auch in allen irdischen Belangen bitten und mit seiner Hilfe rechnen dürfen, aber dass dies nicht die eigentliche Hilfe und Rettung ist, die uns in Jesus begegnet, das ist ja sicher wahr. Und ich bin mir auch sicher, dass ein Grund dafür, dass viele ihren Glauben verlieren im Laufe ihres Lebens, darin liegt, dass sie Jesus und ihren Glauben an ihn vor allem als Garant irdischen Glücks ansehen. Und wo das Herz so ausgerichtet ist, da wird die Enttäuschung sicher nicht lange auf sich warten lassen. An einer anderen Stelle dieser Predigt sagt Martin Luther, wir erfahren es ja, wie Gott uns manchmal in unserem irdischen Leben herumwarten lässt, dass man den Eindruck haben könnte, er sei gar nicht da. Wenn wir unsere Hoffnung also auf Gott setzen in all diesen Bereichen, vornehmlich was unsere Gesundheit angeht und unseres irdisches Wohlergehen, dann wird die Enttäuschung irgendwann kommen. Bei manchen erst ganz spät. Und dann ist es besonders schlimm, wenn man ein Leben lang an Glauben gelebt hat, wo man gesagt hat, Gott ist Rettung und das für alles Irdische immer hergezogen hat, dann ist man irgendwann dann mal an dem Punkt, wo man merkt, jetzt ist aber Schluss mit lustig, denn dass wir sterben werden, das ist jetzt geordnet. Und dem vorausgehen deutliche Anzeichen, dass es mit diesem Leben zu Ende geht. Wir sehen das jetzt bei meinen Eltern, bei meinen Schwiegereltern. Wir sehen auch, wie schwer das natürlich auch ist anzunehmen, auch für gläubige Menschen. Geht dies nicht mehr, dann geht das nicht mehr. Und dann sieht man es täglich vor Augen. Ich, mein Schwiegervater, jetzt immer ein gläubiger Mensch gewesen, dessen Glaube ich auch gar nicht in Frage stelle und der auch jetzt seine Hoffnung auf Christus setzt, aber insbesondere im Blick auf die ewigen Dinge. Und Mutter sagt, eigentlich möchte ich sterben. Das Leben ist gelebt. Jesus kam, wie Paulus im Galaterbrief sagt, von Gott gesandt als ein Mensch zu Menschen, von einer Frau geboren und unter dem Gesetz, unter das Gesetz gestellt, um die zu erlösen, die unter dem Gesetz Gottes stehen, damit sie die Gotteskindschaft empfangen können. Denn Gott hat seinen Willen deutlich gesagt, er hat seine Gebote deutlich dargelegt, insbesondere seinem Volk, und er fordert auf, dieses Volk, beschneidet eure Herzen. Und Abraham hatte als Siegel für seinen Glauben an Gott und als Siegel der Gerechtigkeit, die er hatte, durch seinen Glauben, denn es steht geschrieben, Abraham war durch Glauben gerecht. Das rechnete Gott ihm an zur Gerechtigkeit, bekam er als Siegel dieses Glaubens die Beschneidung und sollte alle seine Nachkommen am dritten Tage sollten sie beschnitten werden. Auch übrigens die hinzugekommenen Knechte, Mägde, die nicht seine leiblichen Nachkommen waren. Woran man sieht, schon von Anfang an hat Gott nicht nur die leiblichen Nachkommen Abrahams im Blick, sondern eigentlich jeden. Jeder kann dazugehören zum Volk Gottes. Sie sollten dann alle beschnitten werden. Und diese Beschneidung ein äußeres Zeichen einer inneren Wirklichkeit, dass nämlich ein Mensch durch den Glauben an Gott Gerechtigkeit empfängt und ein neuer Mensch wird. Und dann klagen aber die Propheten das Volk Israel an und sagen, ihr seid ja nur äußerlich beschnitten, aber in euren Herzen seid ihr unbeschnitten, ihr seid wie alle Heiden. Und nun kann man fragen, warum denn Jesus, wenn das Zeichen der Beschneidung doch das bedeutet, beschnitten werden muss, da er kein Sünder war, der eine geistliche Erneuerung bedurfte. Und trotzdem wird er aber am achten Tage beschnitten, wie Gott geordnet hatte, dass alle Nachkommen Abrahams beschnitten werden sollten. Und damit sehen wir, wie er ganz sich unter das Gesetz stellt, unter das Gesetz, unter dem sie alle lebten. Da geht Jesus hinein und beugt sich darunter und er wird dann dieses Gesetz vollständig erfüllen. Nicht nur, dass er äußerlich beschnitten wird und dann ein gottloses Leben führt, wie alle anderen, sondern er wird beschnitten sein und er wird das ganze Gesetz Gottes erfüllen, jedes einzelne Gebot. Wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Fragt er seine Gegner. Ich würde das meine Gegner nicht fragen. Wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen? Und da war Schweigen. Er hat alles erfüllt, was Gott geredet hat. Und er hat damit Genüge getan. Im Korintherbrief sagt Paulus, Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selbst. Und deswegen heißt dieses Kind Jesus, Gott ist Rettung. Er hat all das erfüllt, was vor Gott recht ist. Und es wird uns angerechnet, die wir glauben. Es gehört aber zu den Tricks und dem Betrug des Widersachers Gottes, dass er Jesus, durch den Gott unsere Rettung ist, nun mit anderen Namen gerne taufen möchte, habe ich auch in der Lutherpredigt gefunden. Der Teufel möchte gerne Christus anders taufen und möchte ihn zum Beispiel einen Richter nennen. Da hat im Mittelalter die ganze Welt Christus als den großen Weltenrichter immer nur gesehen und alle haben gezittert. Der schreckliche Richter, sodass die Leute dermaßen Furcht bekamen, dass sie dann nach anderen Fürsprechern gesucht haben, obwohl Jesus gesagt hatte, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern ich bin gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und weil die Leute das aber nicht mehr wussten, da suchten sie am Ende andere Nothelfer und Fürsprecher unter den Heiligen. Und dann macht der Widersacher Gottes Jesus zu einem religiösen Lehrer, bei dem man in die Schule gehen soll, um sich dann nach dieser Lehre, die er gebracht hat, zu richten, um dadurch, denn das heißt es ja dann am Ende, sich selbst Erleuchtung zu bringen und letztlich sich selbst zu retten, nicht? Durch ein gutes Leben nach dem Vorbild Jesu. Oder er macht aus ihm einen Sozialreformer und Widerstandskämpfer für das Gute, dessen unbeugsame Kühnheit und sein Einsatz für die gerechte Sache uns ein Vorbild sein soll. Sind ja alles richtige Dinge, ist ja alles nicht ganz falsch, aber diese Titel, wenn sie auch einen richtigen Aspekt beinhalten, reichen ja nicht an das heran, was der Name Jesu uns eigentlich bedeuten soll, nämlich Gott ist Rettung. Und darum ist es eine gute Zuordnung, dass die Beschneidung Jesu genau auf den 1. Januar gelegt wird als Gedenktag, weil ja das Weihnachtsfest 8 Tage vorher gefeiert wird. Denn dann ist der Jahreswechsel von genau diesen Gedanken begleitet. Wenn das neue Jahr beginnt, dann wird gesagt, Christus kam als ein Mensch zu Menschen unter das Gesetz gestellt, damit er die erlöste, die unter dem Gesetz waren und die nicht selig werden konnten, weil sie nämlich Sünder sind. Und dann ist das ganze Jahr überschrieben mit diesem großartigen Namen, er soll Jesus heißen, denn Gott ist Rettung. Und diese unerschütterliche Tatsache, die wird allem standhalten, was das neue Jahr uns bringen wird. Ich weiß ja nicht, was ihr so erwartet. Man wird in dem Jahr 2021 sicherlich gute und auch sicherlich manche schlechten Maßnahmen ergreifen, durch die Menschen versuchen, Rettung zu geben. Es werden auf diesem Weg bestimmt Erfolge erzielt werden. Es wird auf diesem Weg Rückschläge geben. Die Menschheit kann Katastrophen abwenden durch Klugheit. Denn Gott hat es so gesetzt und gesagt, macht euch die Erde untertan. Aber die von Gott abgefallene Menschheit ist in ihrer Weisheit leider so gestrickt, dass sie auch viele Katastrophen überhaupt erst herbeiführt. Das ist die Situation in unserer Welt. Mit unserer Klugheit können wir großartige Dinge schaffen und gleichzeitig bringen wir die Welt immer ein Stück dem Untergang näher. Aber alles das wird weder die Rettung für unsere Welt sein, was Menschen tun, auch im kommenden Jahr, noch wird es der Untergang dieser Welt sein, denn Rettung und Untergang, die liegen ganz alleine in Gottes Händen. Er wird einmal richten. Aber für alle, die an Jesus glauben, ist er die Rettung und nicht der Untergang. Und deswegen ist das die beste Jahresparole für jedes neue Jahr. Wenn auch jedes Jahr ein eigenes biblisches Thema hat, ich hatte überlegt, ob ich darüber heute predigen soll, denn die Jahreslosung ist auch ein schöner Text, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Aber ich dachte, nein, ich nehme diesen Text von der Beschneidung und der Namensgebung Jesu, das ist das Evangelium, was jedes Jahr wiederkehrt am Neujahrstag und wir feiern ja am Neujahrstag keinen Gottesdienst. Da würden wenige da sein, noch weniger als heute da sind, schön, dass ihr da seid. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich nehme diesen Text, der eine sozusagen wiederkehrende, Jahr für Jahr wiederkehrende Jahreslosung ist am Anfang und stellt das Jahr vom ersten bis zum letzten Tag unter diese großartige Losung, Gott ist Rettung. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und nach dieser Predigt ist es folgerichtig zu singen, Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr begonnen. Nein, erschienen, das Jahr ist erschienen. Musik.